Schuss vorm Buch.
Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Heute mit einer super sportlichen Sendung. Ich stelle euch mal kurz das Personal vor. Zu meiner Rechten, der sportlich, fußballerisch völlig unterschätzte, würde ich sagen. Ne?
Auf alle Fälle.
Alex Großbücken.
Ja.
Und zu meiner Linken, die auch absolut sportliche und in jeder Hinsicht fußballerisch gewandte, Steffi Groß-Knebel.
Hallo zusammen.
Und meiner einer als Coach, Mats Groß-Kastning.
Großartig.
Großartig, ja. Diese Sendung ist gewidmet, man mag es vielleicht schon ahnen, Franz Beckenbauer und Toni Kroos, auf jeden Fall Toni Kroos, weil er hatte jetzt vor kurzem sein letztes Länderspiel. Und deswegen haben wir auch unter anderem dieses wunderbare Buch hier mitgebracht. Ich zeig's mal kurz. Du hattest 90 Minuten Zeit, 90 verdammt gute Fragen, Toni Kroos. Und bevor wir in die anderen Bücher reingehen, möchte ich jetzt einfach mal direkt mit einer Frage loslegen. Toni, verstehen Sie Spaß?
Auf alle Fälle.
Okay, haben wir das schon mal erledigt? Dann dir auch noch eine Frage. Steffi, wie oft hast du in den letzten Jahren gedacht, was für ein Glück, dass der FC Bayern den Vertrag mit mir damals nicht verlängern wollte?
Denke ich täglich dran eigentlich.
Ja. Belastet dich das heute noch?
Ich habe jetzt meine Karriere beendet. Mich belastet jetzt gar nichts mehr.
Okay, Karriere beendet. Gut, wir kommen noch zu ein paar weiteren Fragen von Toni Kroos. Auch wenn jemand was zu Toni Kroos wissen will von euch.
Wollten wir nicht auch Fragen ins Publikum stellen?
Wir können auch Fragen ins Publikum stellen. Ja? Ehl, kurze Frage. Welcher Sportler wärst du gerne für ein Jahr? Nicht lange überlegen. Wärst du überhaupt gerne mal ein Sportler? Oder wärst du mal gerne sportlich? Wäre auch mal schön.
Weiß ja, was Sport ist.
Er wäre gern Steffi Graf. Auch schon Karriere hinter sich und verheiratet mit Andre Agassi. Das lässt tief blicken. Okay, wir haben heute drei Bücher dabei. Ich werde zwischendurch hier noch ein paar Fragen stellen, damit wir da auch auf gar keinen Fall was verpassen. Weil es sind ja immer.
Wir haben fünf 90. Bücher dabei.
Wir haben fünf Bücher dabei. Oh, Alex hat wieder. Alex strebt wieder.
Ja. Ja. Ich das ist eine Sportsendung. Ich habe gedacht, komm,
erste haust Halbzeit, du mal zwei zweite. Raus. Ne?
Mhm. Okay, wer möchte anfangen? Wer möchte sein Buch als erstes vorstellen? Alex, du hast zwei, dann fängst du am besten an, oder?
Okay, kann ich machen.
Ja, dann leg los.
Also ich habe dabei von Schmidt-Kilian vom Junkie zum Iron Man. Und da bin ich drauf gekommen, das ist auch schon, man sieht es auch schon, das ist schon etwas älter, aber es ist immer noch lieferbar, das gibt's noch. Das ist die Geschichte von Andreas Niedrig, der Triathlet ist, der aber, ich sag jetzt mal, in seinem ersten Leben, wenn ich es mal so nennen halt drogenabhängig war. Hat mit 12 fing seine Karriere an, das fing mit Joints an und dann ging das weiter mit Kokain und endete nachher mit Heroin. Und keiner hätte jemals gedacht, dass der nochmal irgendwie die Kurve bekommt. Und dann habe ich das Buch damals gelesen und war wirklich sehr fasziniert. Ich hatte vorher doch irgendeinen Radiobericht gehört und habe gedacht, dann musst du mal ein bisschen recherchieren. Und das war einfach unglaublich, wie er so beschrieben hat, wie er so abgerutscht ist in diese Drogenszene. Das ist natürlich jetzt nichts Verwunderliches, weil das ist immer klar, es muss immer mehr konsumiert werden oder es muss immer härtere Sachen müssen her. Und dann gab es halt irgendwann einen Punkt bei ihm im Leben. Er war später verheiratet, dann hatte er, glaube ich, auch ein Kind und das zweite war unterwegs. Und er hat sich dann endlich dazu entschlossen, oder auch zuzugeben, dass er halt ein unglaubliches Drogenproblem hat. Und er hatte dann eine Therapie gemacht und in der Therapie fing er ein bisschen mit dem Sport an. Und das gipfelte dann irgendwann dahin, dass sein Vater, der Polizist war, mit ihm irgendwie joggen war. Und dann sind die laufen gegangen und der Vater hat ihn natürlich abgehängt, weil er war natürlich leider ewig keinen Sport gemacht und so weiter, obwohl er früher ein sehr sportlicher Typ war. Und das hat so an ihm genagt, dass er, Sport für sich auserkoren hat, um quasi von den Drogen halt irgendwie wegzukommen. Und das hat er dann so exzessiv gemacht, dass man natürlich ja sagen kann, vielleicht hat er jetzt auch die zweite Droge gefunden, weil Triathlon ist natürlich jetzt auch kein Allerweltssport, aber das war doch sehr faszinierend, wie er das beschrieben hat. Und dann ist er hat er so mehrere Läufe gemacht und eines Tages ist ein Freund von ihm, der hat sich bei einem Triathlon angemeldet und der ist irgendwie krank geworden und er ist für ihn eingesprungen und hat quasi das ganze Equipment hat halt übernommen und hat diesen Triathlon gemacht und ist Fünfter geworden. Und das war ein halbes Jahr, nachdem er, ich sag jetzt mal, angefangen hat, Sport zu machen. Und das war einfach unglaublich. Und das hat er dann weiter fortgeführt. Also er war nachher auch in Hawaii, ist irgendwann Siebter geworden. Also wirklich absolute Weltspitze. Man fragt sich natürlich so, was wäre passiert, wenn der vielleicht keine Drogen genommen hätte, wenn er sofort sich da dem Sport verschrieben hätte. Und das war wirklich toll. Das Buch ist auch verfilmt worden. Das ist eine deutsche Produktion. Ich habe mir dann den Titel gerade aufgeschrieben. Lauf um dein Leben heißt der. Ich habe den irgendwo in der Mediathek gefunden. Der ist schon ein bisschen älter, aber ist absolut sehenswert. Eine richtig, richtig gute Verfilmung, wo es so um die ersten Jahre, ich sage es mal, um den Andreas Niedrig geht, als er dann quasi seinen Weg wieder so aus der Drogensucht rausgefunden hat. Und das ist wirklich so ein, ganz spannendes Buch zum Lesen, wenn man sagt, man möchte halt mal irgendwie so eine Biografie vielleicht verfolgen von jemandem, der es einfach so geschafft hat, sich sagen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf wieder rauszuziehen. Und das ist sehr, sehr gut.
Wie alt war der da?
Als er den Triathlon angefangen hat, da war der um die 24. Also 12 Jahre, 13 Jahre hat er schon dann exzessiv Drogen, ne? Karriere hinter sich gehabt und dann hat er es geschafft, dann sich daraus zu
winden, erfährt ne? man, wie er es geschafft hat, trotz eines Vaters, der bei der Polizei ist oder weil der Vater bei der Polizei war, drogensüchtig zu werden.
Ja, ich denke mir mal, es gibt auch ein Kapitel, wo der Vater zu Hause irgend sowas wie ein Familienfest hat oder sowas und er sich da oben in seinem Zimmer da zuballert mit allem, was es da irgendwie gibt. Also ich denke mir mal, das war auch ganz viele nicht geklärte Konflikte, die sich da bei denen halt abgespielt haben. Also der Vater war schon auch sehr streng und er versucht natürlich immer mit Strenge, versucht natürlich sein Kind zu erziehen, was natürlich dann irgendwie absolut schief gegangen ist. Ne? Also noch mehr Verbote und das hat er sich natürlich nicht gefallen lassen. Und dass der dann noch Polizist war, ist natürlich klar. Du begehst natürlich dann viele Delikte, weiß ich nicht, von Einbrüchen, Klauereien und so weiter, um deine Drogensucht da zu finanzieren. Und dann ist der dann auch irgendwie, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal Dorfscheriff. Dann ist das natürlich, ja, kommt das noch erschwerend hinzu. Ne?
Wichtigste Frage finde ich immer bei diesen Sportbüchern, kann man es lesen? Also ist es okay zu lesen oder ist es nur eine spannende Geschichte?
Es ist zu lesen, sogar gut zu lesen. Und da muss man sagen, er hat es auch nicht geschrieben. Vielleicht war es auch gut so.
Das ist ja häufig nicht die schlechteste Idee.
Genau. Nein, das war ein Journalist, der das geschrieben hat, der die Geschichte übernommen hat. Und also es ist wirklich sehr kurzweilig und auch gut. Also ich finde es sehr spannend zu lesen.
Aber machst du auch Triathlon oder wie bist du auf die Idee gekommen, Triathlon-Buch zu lesen?
Habe ich gemacht. Und ich war jetzt nicht auf Hawaii. Ich habe es nur bis Bonn geschafft, aber das war ja auch schon ganz gut. Aber es war mit 3,8 Kilometer Schwimmen im Rhein, was keine Freude ist, wenn man viel Wasser schluckt. Das ist schon eine sehr spannende Veranstaltung. Das macht großen Spaß. Aber du weißt ja, Laufen ist ja nicht so dein Ding, Mats.
Ne? Hatten wir schon mal,
ne? So als Thema. Ja. Ne? Ich finde es großartig. Ne?
Nee, bei mir ist tatsächlich, ich denke mir nach 10 Minuten, denke ich mir schon, was mache ich hier? Was soll das? Ja. Warum laufe ich? Das ist totaler Quatsch. Fahrradfahren ist schneller. Autofahren, alles besser. Joggen war tatsächlich, du joggst gern, oder?
Ja, aber ich habe kaputte Knie, also ich jogge gern, aber irgendwann geht es dann immer nicht mehr, weil die Knie nicht mehr mitmachen. Ich glaube, das finde ich beim Triathlon auch so krass, die Leute, die eben diesen Körper dafür haben, also wo es dann einfach der Körper insgesamt hergeht, klar gehen die auch über die Schmerzen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, muss man auch so ein bisschen dafür gemacht sein.
Bist du so ein Typ, der auch hier im Buchladen an die Schmerzgrenze geht?
Jeden Tag, ne? Bis ans Äußerste. Ne? Ich gehe auch mit Schmerzen dann nach Hause. Manchmal habe ich gesagt, mein Gott, was für ein Tag.
Kann man das vergleichen, so Triathlon und Buchhandel? Ist das so?
Also ich gehe morgens zu Fuß zur Arbeit, dann schwimme ich mich frei hier und dann
und dann passt schon. Und dann Radler von Heimweg.
Genau.
So können wir es machen.
Ja.
Möchte ich noch eine Frage anschließen.
Ja.
Die hat Kai Pflaume dir gestellt.
Ach so.
Für die Jüngeren, googeln. Was würdest du wohl heute beruflich machen, wenn du nicht Fußballprofi geworden wärst? Sprich, welches unbekannte Talent, Handwerk, Verkauf etc. schlummert in dir?
Gute Frage. Vielleicht, da muss ich jetzt tief mal nachdenken, ne?
Ich kann derzeit ja mal sagen, was Toni Kroos geantwortet hat. Mhm. Vielleicht wäre ich Kindergärtner oder Sozialarbeiter geworden.
Mhm. Nicht schlecht.
Ja, ja, also wirft doch ein völlig neues Licht auf ihn. Ja. Du willst Sport machen? Noch Fragen zu unserem Triathleten hier?
Nee.
Nee, möchtest du weitermachen? Du hast, glaube ich, das einzige richtige Buch dabei, ne?
Ich weiß also nicht, ob ich das einzig richtige Buch dabei habe. Ich habe mitgebracht Andrea Petkovic, Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Und als wir gesagt haben, wir machen eine Sportsendung, war ich mir nicht so sicher. Ich wollte jetzt kein Fußballerbuch lesen, auch wenn ich mich schon mal sehr über ein Handballbuch amüsiert habe und auch über meine Handball nicht vorhandene Vergangenheit gesprochen habe. Ich habe früher mal Tennis gespielt, wie jeder, der Steffi heißt, in meinem Alter wahrscheinlich in seiner Jugend auf dem Tennisplatz war und dachte mir so, ja, nehme ich mich doch mal diesem Buch von Andrea Petkovic an. Und es hat mich total überrascht, das ist nämlich das zweite Buch schon von ihr. Und da berichtet sie so ein Stück weit, wie es ist auch, ich meine, wir sind heute bei der Beendigung der Karriere von Toni Kroos. Sie hat auch ihre Karriere beendet oder hat zu dem Zeitpunkt eben drüber nachgedacht, wie das wird, wie man sich als Person fühlt, definiert, was mit einem passiert, wenn das, was man bis dato jeden Tag gemacht hat, das war die tägliche Routine, man steht super früh auf, jeden Tag trainiert man für Stunden, um nichts anderes zu machen, um dann auf dem Platz präsent zu sein. Und wenn das plötzlich wegfällt, wer ist man dann noch? Also wenn du nie, sag ich mal, auch wenn du mit Freunden abends weggehst, wenn du um 8 sagst, ich gehe jetzt ins Bett, einfach um deine Leistungsfähigkeit immer präsent zu halten und um auf den Punkt zu kommen und auch psychologisch so da zu sein, das wickelt sie in diesem Buch eigentlich ganz gut ab, dass sie sich dann halt irgendwann fragt, wer bin ich oder was wird aus mir? Und was ich super erstaunlich bei ihr fand, die kann richtig gut schreiben. Also die hat, glaube ich, auch in der Zwischenzeit eine Kolumne bei der Zeit. Also dieses Buch ist wirklich toll zu lesen und sie spricht halt auch so Themen an, die, weiß ich nicht, ob die in so einer normalen Sportlerbiografie vorkommen. Also angefangen hat das Buch, damit habe ich gar nicht gerechnet, noch mit Corona. Aber ich meine, Corona war auch ein Riesenthema für die Sportler natürlich, wenn keine als Spitzensportler kein Event stattfinden kann, du quasi nicht arbeiten kannst. Und sie spricht über diese Ausnahmesituation, dass eben diese Australian Open stattgefunden haben, trotz Corona. Und dass die Sportler, das war ja so eine Null-Toleranz-Politik, also da durfte ja keiner ins Land. Und diese Sportler sind ja eingeflogen worden, sind dann in Quarantäne gesteckt worden und hatten dann immer einen Trainingspartner, mit dem die jetzt trainieren sollten. Und sie hatte jemand, der krank geworden ist, eine andere hatte jemand, der krank geworden ist, dann sind die zwei zusammengelost worden. Und dann kann man nur mit einer Person trainieren über, ich glaube, die mussten 2 oder 3 Wochen in Quarantäne, bevor sie dann wirklich wieder raus durften, weil Australien ja niemand reinlassen wollte. Und wie man dann als Sportler sich quasi fit hält, wenn auch kein Publikum dabei ist und wie man das auch mental alles verarbeitet, wenn man da ja eingesperrt ist und dann nur 1 Stunde pro Tag oder 2 Stunden pro Tag zum Trainieren raus darf, was ja eine total andere Atmosphäre ist wie sonst. Also das fand ich schon sehr eindrücklich, wie sie das geschildert hat, aber auch so Themen wie ist es, wenn du jetzt als Frau deine Periode bekommst und es ist ein Sport, wo man total weiß gekleidet ist oder wenn es dir total schlecht geht. Niemand thematisiert das, aber es ist so selbstverständlich, dass alle immer gleich fit sind. Geht auch so ein bisschen auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen ein und sehr viel, wo man denkt so, oh mein Gott, wenn man so viel über Alter nachdenkt mit 35, ja, weil dann halt die Karriere zu Ende ist, weil entweder dein Körper das nicht mehr mitmacht und du dich fragst, wann ist der Punkt, wann höre ich auf, damit es nicht irgendwann peinlich wird, kann ich mich in der Rangliste relativ oben halten, um dann noch einiges an Geld zu machen oder gebe ich eben, also nicht aufgeben, aber verkünde ich eben früher, dass ich aufhöre. Und ja, sie macht das dann ganz schlau. Sie wird dann später, ist sie irgendwie Sportkommentatorin, so wie es halt auch viele im Fußball machen und ist da relativ erfolgreich. Aber ich fand es ein wirklich tolles Buch, also das würde ich sofort für einen Sommerurlaub oder so empfehlen, einfach weil sie sich unglaublich viele Gedanken macht und sehr schön schreiben kann.
Sie ist ja eine Tennisspielerin oder war Tennisspielerin. Ja. hat sie noch was, klar, Corona war natürlich ein unglaublicher Einschnitt. Ich weiß gar nicht, wann hat sie denn ihre Karriere beendet?
War das jetzt kurz danach? Das muss jetzt erst kurz vor kurzem gewesen sein. Also relativ bald nach Corona hat sie noch ein paar Spiele gemacht und dann hat sie aber aufgehört.
Und ist das, das ist ja jetzt kein Roman oder was? Und wie ist das jetzt aufgebaut, das Buch? Oder sind das jetzt einzelne Themen, die sie einfach so anschneidet? Also wie eine Kolumne, eine Sammlung von verschiedenen?
Ja, ein bisschen in die Richtung. Also es fängt quasi an mit der Corona-Situation und dann berichtet sie über ein Jahr. Dann kommt immer quasi ein Monat, wo sie dann irgendein Thema dann auch meistens hat, das sie beschreibt und berichtet halt zum Beispiel über so Dinge wie Psychologie beim Tennis, dass 50% die Entscheidung des Spiels eigentlich nur Psychologie ist und wie es halt ist, wenn man als Sportler eine Krise hat, weil sie sagt halt, beim Tennisspielen ist so und das hat sie komplett unterschätzt oder dann auch erst für sich realisiert, man trainiert eigentlich so viel, damit der Körper weiß, was er tun muss. Das heißt, wenn du auf dem Platz bist, dann machst du nur noch die Psychologie, der Rest macht dein Körper von allein. Und wenn du drüber nachdenkst, der Ball muss dahin oder so, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Also sie sagt dann, sie hatte da auch mehrere Aussetzer, wo sie dann immer versucht hat, strategisch zu handeln. Oder ja, also wenn man irgendwie quasi ein Blackout hat, muss der Körper einfach funktionieren, damit das Spiel am Laufen bleibt, bis man dann vielleicht die entscheidende Entscheidung treffen kann. Und sie sagt halt, 50% ist Psychologie. Und dann hat sie halt auch irgendwie von Serena Williams gesprochen, die sie auch als Gegnerin mal kennengelernt hat und die sie unglaublich stark fand. Und wir haben ja dann auch die Dokumentation über Venus und Serena Williams angeschaut. King Richard heißt es, glaube ich. Und die war jetzt bei mir auch nicht so präsent. Gut, ich meine, ich bin halt Jahrgang Steffi Graf und nicht Jahrgang Serena Williams. Da habe ich schon nicht mehr verfolgt. Aber dieser Film ist auch wahnsinnig empfehlenswert, weil dieser Vater hat ja irgendwie zwei Mädels, die er da in die Weltrangliste ganz oben platziert hat, mit aber so tollen Werten, die er einfach selber trainiert hat und die ersten, sag ich mal, schwarzen Tennisspielerinnen waren, die dann in der Weltrangliste gespielt haben. Also auch über Rassismus. Über Rassismus spricht sie auch in ihrem Buch. So, es gibt immer so Frauenthemen, Psychologie, Rassismus. Jeden Monat kommt ein unterschiedliches Thema und dann eben immer dieses Älterwerden und was man dann eben macht oder wie sie sich zu diesem Karriereende positioniert, um sich selbst zu finden, um dann zu sagen, ja, ich bin auch noch wer, auch wenn ich jetzt quasi kein Spitzensportler mehr bin.
Ja, ich finde das ja völlig faszinierend, dass, wenn wir jetzt gerade wieder bei Steffi und Boris, wenn man die mal nebeneinander stellt, dass es ihr gelungen ist, so völlig von der Bildfläche zu verschwinden. Also von der hört man ja nichts, kein Skandal, gar nichts. Auch wenn du mal suchst, also da erfährst du irgendwie, die macht ab und zu mal irgendein Charity-Turnier mit ihrem Mann. Spielt nochmal ein Mix und so, aber mehr passiert da nicht. Und Boris, müssen wir ja nicht groß drüber reden, der ist ja irgendwie so, jetzt war er ja schon wieder im ein Foto gesehen bei der EM, wo er mit dem falschen Trikot irgendwie aufgelaufen ist. Da gab es irgendwie, war ein Riesenskandal wieder direkt. So, er Bild auf bei irgendeinem EM-Spiel, so Selfie, und dann hat er aber das EM-Trikot, aber mit zu wenig Sternen drauf. Also da haben sie irgendwie, und ich stelle mir das so geil vor, dass dann irgendwie so ein PR-Typ da hingeht, besonders der Boris. Das kannst du machen, dem kannst du das geben. So, und dann blamiert er sich wieder wie Hölle, nur weil er meint, er müsste wieder ein Foto von sich machen bei irgendeinem M-Spiel. Das würde Steffi Graf, glaube ich, nie machen. Oder? Also hat irgendeiner von euch mal was von denen noch gehört?
Ich hatte schon lange nicht mehr angerufen. Nee, also nee. Nun gar nicht mehr.
Ich frag mal ins Publikum, hat einer noch Kontakt zu Steffi? Nee, Kopfschütteln, keiner. Siehst du? Boris wüsste doch jeder sofort. Anrufen, zack, irgendwie kommt vorbei und irgendwas geht sofort. Also find ich erstaunlich, dass es geschafft hat. Also die Steffi, dass die es geschafft hat, so völlig zu verschwinden. Weil es gibt ja, und das finde ich dann wieder auch spannend, gibt ja Leute, die kriegen das hin. Oder Thomas Gottschalk. So, das ist für mich auch so ein Typ, der schafft das ja gar nicht.
Aufzuhören.
Ja. Irgendwie hat er schon 800 Mal angekündigt. Und jetzt haben wir wieder gehört? SWR 3 hatte, glaube ich, wieder eine Sendung. Oder?
Ja, mit so einem jüngeren Kollegen zusammen hatte er, glaube ich, eine Show.
Ja, hochnotpeinlich, weil irgendwie die genau dieselben Sprüche wie bei Formel 1 oder bei na sowas irgendwie bringt er immer noch und hat aber jetzt einen Gegenpart, der irgendwie 19 oder 20 ist, der das alles nicht versteht. Das ist total großartig, wenn er so Witze macht und du merkst auf der anderen Seite so, Ja, Thomas. So, der kriegt es ja irgendwie gar nicht hin. So. Ich frage jetzt mal, ich weiß auch schon genau, wen ich das frage. Markus, kurze Frage ins Publikum. Was war die maximale Distanz, die du in deinem Spiel gelaufen bist? Kannst du auch in Metern machen. Grobe Schätzung. 300. Okay, und wer war der am härtest arbeitende Mitspieler? Unser zweiter angeblicher Sportler. Okay, Toni Kroos, etwas über 13 Kilometer. Also da sind schon gewisse Diskrepanzen da. Muss man noch dran arbeiten. Hast du noch eine Frage zu Frau Petkovic?
Nein.
Ich fand ja ganz toll, das verlinken wir auch, ne? Die King Richard, die Williams Biografie, doch, ist eine Biografie gewesen, ne? Oder?
Also zumindest eine nach wahrer Geschichte.
Ja. Mit Will Smith als Trainer. Will Smith als Tennis Trainer. Als Sports Coach. Fand ich großartig, weil die haben am Anfang haben die trainiert auf öffentlichen Plätzen. Mhm. Also der hat seine Kinder genommen, hatte der ist tot. Und hat zwei davon dann immer mit zum Training genommen auf einen öffentlichen Tennisplatz. Und dann ist er irgendwann losmarschiert in irgendeinen Tennisclub, ne?
Also er und seine Frau haben diese fünf Kinder trainiert und zwei waren halt richtig gut. Und irgendwann hat die Frau gesagt, wir schaffen das nicht mehr, du bist bei der Security, ich bin Krankenschwester, die brauchen einen richtigen Trainer. Und dann ist er halt quasi rumgelaufen, er hat die Kinder gefilmt und hat überall diese Promo-Filme quasi an Trainer gegeben und hat gesagt, er sucht einen Trainer, aber er kann nichts zahlen. Quasi der Trainer muss auch noch zahlen, dass die dann nachher Weltklasse werden. Und aber es ist wirklich nicht diese klassischen Eltern, die sagen, mein Kind muss das Beste werden, sondern irgendwie hat er so ganz coole Werte vermittelt und die auch so ein bisschen empowert und nicht gesagt, ich verbrenne euch, ihr müsst das Geld für die Familie verdienen, sondern er hat gesagt, ihr werdet Weltklasse. Und die durften dann auch selber entscheiden, ob sie jetzt ein Turnier spielen oder ob sie das nicht spielen, ob sie noch warten. Sie durften selber bestimmen, das ist der Zeitpunkt, wo ich jetzt loslege. Also ich fand es sehr beeindruckend.
Ja, vor allem fand ich die größte Unverschämtheit fand ich ja, dann hatte sie ja ihr erstes großes Turnier, ist glaube ich in der zweiten Runde gegen, wie hieß sie nochmal, Sanchez.
Weiß nicht mehr.
Genau. Nochmal hier, nochmal.
Sanchez Vicario.
Genau. Okay. Sanchez Vicario. Hat gegen Sanchez Vicario gespielt. Und dann hat die, ich glaube, im ersten Satz, den ersten Satz 6-2 gewonnen. Im zweiten Satz führte die 4-0. Und dann ist die Vicario Sanchez aufs Klo gegangen. 8 Minuten. Und hat die komplett aus dem System gebracht und hat dann gewonnen. Hat dann wirklich das Ding noch komplett
Aber das habe ich wirklich angezweifelt. Ich habe noch nie im Fernsehen Tennis geschaut und jemand durfte aufs Klo gehen.
Also eine Toilettenpause
habe ich noch nie.
Okay, wir fragen den Spitzensportler da hinten.
Das darf man.
Ja. Darf man? Aha. Ich mag das, wenn wir so ein total gebildetes Sportpublikum, wo alle sofort, ja klar, ey, pinkeln, Tennis, jo. ist offiziell erlaubt. Darf man anmelden und dann geht man raus. Ja,
man muss es beim Schiedsrichter anmelden.
Aha. Ja, weil das hat die nämlich gemacht und dann ist nämlich stand nämlich die Serena?
Ja.
Stand dann völlig fassungslos.
Nee, die Venus.
Die Venus stand völlig fassungslos da und wollte wissen, was jetzt los ist. Und dann meinte die, ja, die geht jetzt auf Toilette. Und dann ist die 8 Minuten nicht wiedergekommen. Und dann stand dieses arme kleine Mädchen stand halt am Center Court, irgendwie wurde die ganze Zeit angeglotzt und 1000 Leuten da und war dann so verunsichert, dass sie halt das Ding komplett verloren hat.
Ja. Das waren die 50%.
Die 50%. Und aber schön war dann, als er dann rausgekommen ist, war halt eine komplette Fanbase draußen, hat sie halt in Empfang genommen und das, dann hatte sie auch einen Mega-Vertrag über 12 Millionen von
Nike, glaube ich, oder
Reebok. Nike hatte 2 Millionen geboten, da haben sie Nein gesagt. Und dann hat Reebok, glaube ich, mit 12 Millionen geschafft. Ja, krass. Hat hier einer einen Sponsorenvertrag? Alex, was ist eigentlich mit uns? Ich würde auflaufen mit bück dich hoch oder so.
Ja, ich glaube, ich muss mal kurz auf Toilette.
8 Minuten? Okay, alles klar. Ist, glaube ich, wieder Zeit von. Dann frage ich doch mal hier unseren Spitzensportler. Stefan, das ist jetzt eine extra Frage für dich rausgesucht. Was muss eigentlich passieren, dass du Roger Federer aus deinem WhatsApp-Profilbild schmeißt?
müsste sich auf dem Platz so benehmen wie Zverev, dann würde ich mal.
So, weißt du, wer die Frage gestellt hat? Alexander Zverev. Seit wann haben wir so ein Publikum, was echt mitdenkt und total lastig vorbereitet heute?
Tagelang.
Ist ja schlimm. Und dann deswegen hast du auch gesagt, du kommst gar nicht, ne? Um uns dann hier so richtig nackt dastehen zu lassen. Okay, verstehe. Gut, merke ich mir für die nächsten Badminton-Court-Begegnung. Dann mache ich mal weiter, ne? Okay, ich habe was, ich habe den harten Stuff.
Aber vielleicht musst du für alle Zuhörenden mal erklären, dass dein ganzer Badminton-Verein hier ist. Falls sie es noch nicht mitgekriegt haben.
Ich sag mal so, die noch laufen können, sind da. Das sind nicht mehr viele. Ja, das ist so, wenn du die 25, 30 überschritten hast, dann wird's eng. Also, ja, hab ich doch. So, haben wir alle. Wir alle haben die 25, 30. Haben wir Ordner? Können wir den? Müssen wir noch dran arbeiten. Ja, also dann begrüße ich nochmal hier die Käuzchen. Wir hätten auch eine Hymne zu singen, das lassen wir. Dann könnte der Abend noch... wird der Abend noch lang. ich habe jetzt den harten Stuff mit.
Okay.
Ja, jetzt wird es richtig krass. Unter Ultras. Weil ich habe mir gedacht, zu Sport gehören ja auch Fans. Und Fans sind ja, können ja auch noch so ein ganz eigener Kosmos sein. Und da habe ich mir hier von James Montague eine Reise zu den extremsten Fans der Welt. Und der war jetzt unterwegs bei brasilianischen Fans in ehemaligen jugoslawischen Ländern, in Deutschland, Dortmund, Frankfurt, Italien, krass unterwegs. Und was ich total abgefahren finde, und deswegen habe ich mir auch extra, heute werde ich mal was zitieren. Mhm. Zum einen mal, weißt du, wo der Begriff Ultras herkommt?
Nein.
Nein?
Okay. Stefan?
Nein.
Oh! Erwischt. ich lese mal vor. Also, was oder wer sind die Ultras? Häufig wird der Begriff Ultra synonym mit Hooligan verwendet. Aufpassen. Doch das ist falsch. Die Bezeichnung geht auf das lateinische Ultra zurück, das so viel wie jenseits darüber hinaus bedeutet und für ein Extrem steht. Seinen modernen Sinn erhielt der Begriff im Frankreich des 19. Jahrhunderts, als für das die Bourbon-Monarchie unterstützende Lager die Bezeichnung Ultra-Royalisten geprägt wurde. Sie galten als Fanatiker. Die erste italienische Ultragruppe, die Fossa dei Leoni beim AC Mailand, wurde 1968 gegründet. Ein Jahr später taten sich Sampdoria Genua-Fans zu den Ultras Tito Cucciaroni zusammen oder Cucciaroni, benannt nach einem erfolgreichen argentinischen Stürmer des Vereins. Und noch im selben Jahr formierten sich beim FC Torino die Ultras Granata. Jetzt habe ich die zweite Frage, ist Tifosi. Weiß einer, wo der Begriff herkommt?
Habe ich noch nie gehört.
Dann weißt du nicht, wo er herkommt.
Nee.
Italien?
Italien, ja. Ja, das ist schon mal gut. Aber wo kommt es her? Also das ist für die, die es jetzt tatsächlich nicht wissen, die Tifosi wird ganz häufig die italienischen Fußballer bezeichnet. Und die Lösung kommt jetzt. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nee. Die haben wir eigentlich schon gesagt, was wir hier machen. Die Ultras versammelten sich im billigsten Stadionbereich, der Curva, hinter dem Tor und führten dort die Farbenpracht und den politischen Pomp der Straßen ein. Riesige Banner mit politischen Botschaften wurden zum Teil der sogenannten Choreografie der italienischen Fans oder Tifosi. Der Begriff Tifosi geht auf die Krankheit Typhus zurück, bei der sich Starre und Lethargie mit fiebrigen Ausbrüchen abwechseln. Die hervorragend organisierten Gruppen verfügten über Fahnen, Trommeln, Gesänge und Leuchtfeuer, die sogenannten Bengalos. Letztere kamen zunächst bei den Fans aus Hafenstädten wie etwa Genua an. Also Tifosi, abwechselnd, und das ist tatsächlich, also ich lese das jetzt nicht alles weiter vor, aber es ist tatsächlich damit gemeint, dass die, wenn sie jetzt zum Beispiel zurückliegen oder gerade nichts los ist, fallen die in totale Lethargie. Mhm. Und wenn dann wieder was los ist, dann gehen die total ab und rasten völlig aus. Und daher kommt der Begriff Tifosi.
Und dein Buch ist jetzt hauptsächlich über italienische Fans oder über alle extremen Fußballfans?
Ich kann mal kurz die Länder mal anschneiden. Also wir haben hier Italien, Serbien, Griechenland, Albanien, Ukraine, Deutschland, Schweden, Türkei, Amerika und, womit ich jetzt am wenigsten gerechnet hätte, die Hardcore-Szene in Indonesien. Kennst du italienische, indonesische Fußballclubs?
Alle.
Ja. Und die haben auch beide Hardcore, beide Hooligans oder Ultras.
Ja, oder Tifosi.
Oder Tifosi, ja.
Was ist denn jetzt der Unterschied?
Zwischen Tifosi und oder Hooligans und Ultras? Mhm. Also Hooligans sind meistens die, die sich noch verabreden, um sich auf die Fresse zu hauen. Also Hooligan ist so der Hardcore-Fußballfan. Bei den Ultras, lustigerweise, sind es noch nicht mal unbedingt immer Fußballfans. Die sind häufig Anhänger von einem Verein, müssen aber nicht zwangsläufig Fußballfans sein.
Aha.
Ja, die können zum Beispiel, also die richtigen Ultras gehen auch jetzt, die würden auch zum, sagen wir mal, also die Basketball.
Brauchen, nur einen Anlass.
Die Verein. Also es geht schon um einen Verein. Die haben einen Verein, dem sind sie treu. Aber ob das jetzt die Fußballabteilung, es ist meistens die Fußballabteilung, weil es halt viel mehr Fußballvereine als Handball-Basketballvereine gibt. Aber die gehen auch zu den Handballspielen dann.
Okay.
Und was ich noch gelernt habe, das ist jetzt das zweite Großartige, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe, wo überhaupt der Fußballfan herkommt, also wo dieses Fansein herkommt und etwas im Stadion machen. Ich lese mal wieder vor. Oder Stefan, weißt du schon? Du sagst dann ja oder nein. Wir müssen mal gerade kurz überbrücken, ich muss die Stelle finden. Du kannst auch Fragen stellen.
Nein.
Ihr lasst mich hängen.
Nein, das ist doch,
ich merke schon.
Du hast auch so schöne Schildchen da reingemacht, das müsstest du doch sofort sehen.
Es sind nur drei. Ach die so. Drei Sterne hat er wahrscheinlich schon gehabt.
Sind denn Ultras immer regional?
Ultras sind immer einem Verein zugehörig. Also sind dann immer die...
Muss das aus der Region kommen? Oder kann ich auch Deutsche sein und Ultra sein in Brasilien?
Du kannst Ultra sein in Brasilien, dann wirst du aber sehr wahrscheinlich in Brasilien leben, weil du eigentlich dauernd da sein musst.
Ja.
Also die machen ja die ganze Zeit was.
Ja.
Also von daher ist es möglich, aber es ist unwahrscheinlich. Und es hat halt wirklich sehr viel mit der Liebe zu einem Verein, meistens sogar noch eher mit einer Stadt zu tun. Mhm. Also wenn du jetzt in Genua bist, dann bist du halt Ultra, weil du halt Genua super findest und der Fußballverein dann das ist, was dich am ehesten mit der Stadt verbindet. Ich finde die Stelle nicht. Ich habe hier... Das ist sehr ärgerlich, weil erzähl dir noch mal was zum Thema Fußball vielleicht. Ich guck noch mal.
Ich glaube, ich habe so wenig Fußballerfahrungen. Ich war nur zweimal auf einem Spiel. Das erste Mal haben sie mich, ich habe lange in Karlsruhe gelebt und dann haben sie mich mitgenommen auf ein Karlsruhe-Spiel und meinten dann so, hier sind die Toiletten, hier ist Bier. Jetzt weißt du alles, was du wissen musst. So, okay. Ja, dann hat der KSC auch noch gewonnen und dann wollten sie mich danach als Maskottchen. Und ich dachte nur so, nee, das eine Mal hat mir jetzt ehrlich gesagt gereicht.
Und aber du hast denen Glück gebracht.
Ja, habe ich. Ja, es war auch interessant. Ich glaube, ich war so ein bisschen vorgeprägt. Als ich noch Architektur studiert habe, mussten wir einmal das KSC-Stadion statisch nachweisen. Und das war die Hölle. Dann war nämlich die Aufgabe, man soll sich einen alternativen Fanblock, also statisch, überlegen. Und ich dachte mir so, ich kann weder den ausrechnen, noch weiß ich, wie andere Stadien aussehen, weil ich noch nie da war und noch nie bewusst geguckt habe, auf was sitzt es oder wie sitzen die Leute denn in einem Stadion? Also wie funktioniert so ein ganzer Aufbau? Also das ist ja schon auch recht speziell. Und mein zweites Fußballerlebnis war, da haben wir mal Karten gekriegt für den FC Bayern. Was war das für ein Spiel? Und dann warst du in der sehr rechten Ecke und ich saß im Familienbereich.
Das hat mich tatsächlich überrascht. Ja. Das war sehr, sehr rechtslastig da beim in der Fan. Ich war in der Steh, ich weiß nicht, Südkurve, Nordkurve?
Nordkurve.
Ja,
die Harten sind in der Nordkurve.
Ich bin hart, also war ich in der Nordkurve. Abgeleitet, dann muss ich in der Nordkurve gewesen sein. Das fand ich ziemlich erschreckend, also wie es da zuging. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Während du fandst es gut, ne?
Ja, ich saß im Familienrang, hatte mega Blick nach unten, es war sehr cool.
Ja, nee, ich hatte ein bisschen Schiss, muss ich zugeben.
Und ich fand das Stadion halt einfach super beeindruckend.
So, ich habe jetzt, danke für eure Überbrückung, ich habe jetzt die Textstelle gefunden, ich habe mir keinen Kleber reingemacht.
Ah, okay.
selber schuld. Also, wir gehen jetzt mal zurück. Wir springen in Anfang des 20. Jahrhunderts. Zu jener Zeit galt der Fußball in Uruguay als Kunstform, die man wie einer Oper oder einem Theaterstück beiwohnte. Matches beim Fußball, Tennis, Polo oder gar Cricket glichen sich mehr oder weniger. Die in Festtagsgarderobe gekleideten Zuschauer verfolgten das Geschehen im laut Nacionales Comisión de Historia de Estancia de Clásica de klassischen angelsächsischen Stil. Auf den Holztribünen des Parque Central ging es bei den Spielen ordentlich im Gesitz zu. Das Publikum bewahrte bei den Partien eine gewisse Ernsthaftigkeit. Also man applaudierte nicht wirklich, außer bei einem Treffer. Doch selbst dann beschränkte sich die Beteiligung auf gedämpften Applaus oder einen Ausruf der Freude oder Enttäuschung. Oh. Da war es noch anders. Reyes, es geht jetzt um Miguel Reyes, war das vollkommene Gegenteil. Soweit bekannt war er außerhalb des Parque Central ein stiller und zurückhaltender Mann. Doch sobald er im Stadion seinen Platz am Spielfeldrand einnahm und der Schiedsrichter die Partie anpfiff, war er wie ausgewechselt. Musste er nicht gerade einen Ball aufpumpen, er war Platzwart bei denen. Tigerte er an der Seitenlinie auf und ab und feuerte die Spieler lauthals an, um sich im nächsten Moment an die Zuschauer zu wenden und sie nicht minder lautstark aufzufordern, in seine Anfeuerung einzustimmen. Bis sie schließlich von ihm angeleitet im Chor National vor, National vor, National vor skandierten und die Mannschaften nach vorne peitschten. Bei den ersten Spielen reagierten die Menschen verblüfft. Die Reporter berichteten über Nacionales El Hincha Pelotas, den Ballaufpumper, der ebenso viel zum Spektakel beitrug wie das Spiel selbst. Unbeirrt brüllte und rannte er weiter, bis er die Zuschauer auf seiner Seite hatte. Mit jedem Heimspiel schlossen sich mehr Anhänger dem Beispiel des feisten Reyes mit den Salamifingern an, wie ihn der berühmte uruguayische Autor Diego Lucero einmal beschrieb. Etwas derartiges hatte bis dahin noch niemand gesehen. Unter dem Eindruck von Reyes begannen auch die Gästefans, ihre Mannschaft mit Sprechchören anzufeuern, um anschließend die neue Form des Supports im eigenen Stadion zu übernehmen. Der Verein bemerkte in seiner offiziellen Geschichte zu Reyes, bald wurden die Nationalanhänger, die am lautesten schrien, als Hincha bezeichnet. Später ging der Begriff auch auf die Fans der anderen Vereine über, überquerte den Rio de la Plata und ging schließlich um die ganze Welt.
Irre.
Das ist doch krass, oder?
Das ist total krass.
Wenn der Ballaufpumper damals nicht durchgedreht wäre mit seinen Salamifingern, würden wir heute noch im Stadion sitzen und sagen, oh, der ging ja daneben. Schade, man reiche mir den Shampoos. Fände ich gut. Oder yeah. So, wenn ein Tor gefallen ist. Yeah.
Yeah. Yeah.
Also das sind natürlich noch die, ich sag mal, unterhaltsamen Seiten des Ultrawesens. Aber die Reise, die der Typ hier macht, und ich finde die Idee, dass was der, also der ist wirklich zu Leuten gefahren, Hardcore-Schwerverbrecher, hat die im Knast besucht, ist in die übelsten Viertel in Brasilien, in Argentinien und hat da wirklich Leute getroffen, wo man sich denkt so, nö, würde ich nicht machen. Also will ich nicht.
Aber ist das jetzt eher so Interview? Also dass er Interviews mit denen geführt hat und dann über die schreibt? Fahre ich in ein Land quasi mit dem und erlebe dann eine Person? Oder
also was ganz schön ist, ist tatsächlich, er erklärt, also die Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, also die gesamte Geschichte der Ultras, der Hardcore-Fußballfans, auch der Hooligans, bis heute. Und geht dann immer wieder in irgendwelche Länder. Also der hat die alle besucht und nach Ländern sortiert, trifft er dann Leute und beschreibt, was er da erlebt hat. Und das ist halt teilweise wirklich Hanebüchen. Also wirklich, wo du denkst, so, wie hat er das überlebt? Wie ist er da wieder rausgekommen? Und interessant wird es natürlich, was mir nie so klar war, wie eng die Verbindung von den Ultras häufig zur Politik in dem Land ist. Also gerade in so Ländern des ehemaligen Jugoslawiens haben die ganz viel auch mit dem Krieg zu tun gehabt. Also es hat sich aus einer Ultra-Bewegung und aus einem Ultra-Club hat sich halt tatsächlich eine Militäreinheit gebildet, die dann damals im Kosovo gekämpft hat. Und da gab es halt dann schon viele Verbindungen und die sind gerne auch, weil es halt häufig auch Nationalisten sind, also oft rechtslastig, gern gesehen von Politikern aus der gleichen Sparte, um halt auf der Straße für Stress zu sorgen.
Okay.
Ja, also wenn die halt einen Mob brauchten, der jetzt irgendwie sagt, okay, da ist jetzt irgendwie eine Linkspartei, die macht irgendeine Veranstaltung, wollen wir nicht, dann hat der mal kurz die Ultras angerufen, hat dann gesagt, so hier Freunde, ne, da bitte stören, dann machen die das. Dafür kriegen die dann, davon leben die wohl zum größten Teil, Karten. Also die dann verkaufen. Also das ist deren großes Business. Also in manchen Ländern natürlich auch Drogen und Waffen und so weiter, aber ganz oft, also die klassischen, die wir auch machen, ne? Mal ein Bier verkaufen. Sonst können wir uns ja auch nicht über Wasser halten mit dem Badminton. Aber ganz häufig dann wirklich, dass die Zugriff auf unglaublich große Kartenkontingente vom Verein kriegen und die dann verkaufen.
Das ist ja krass.
Ja.
Also nicht groß,
krass. Das ist nicht groß, ist krass. Ja. Und ja, es ist ein...
Aber wer soll das lesen?
Alle, die sich für... Also das ist eine sehr gute Frage. Alle, die sich für Fußball interessieren, brauchen es nicht. Nicht unbedingt, weil es mit Fußball tatsächlich nur am Rande was zu tun hat. Es ist wirklich eine ganz krasse Subkultur, die aber gar nicht so sub ist, wie man meint. Also die wirklich ganz krasse Einflüsse hatte in der Geschichte vieler Länder auf die Politik und auch auf Revolutionen, die stattgefunden haben. Weil die einfach super vernetzt sind. Mhm. Und das gilt übrigens auch in die positive Richtung. Also während Corona haben ganz viele Ultra-Vereinigungen halt auch geholfen. Sind ja nicht alle rechts oder sind nicht alle Krawallbrüder, sondern es gab auch viele, die dann tatsächlich geholfen haben, die unterstützt haben, die Masken verteilt haben oder die sich halt um die Leute gekümmert haben, die halt kein Geld hatten oder die nichts mehr hatten. Mhm. Also es ist ganz spannend und lesen kann es wirklich jeder, der sich für Subkulturen mal interessiert. Oder für die Geschichte tatsächlich dann des Fanseins. Ist ja auch mal spannend. Lachen. Ne? Nur weil wir keine Ultras haben. Gibt es eigentlich ja, noch nicht. Also alle, die Ultras der Käuzchen werden wollen, wir treffen uns jeden ersten Montag. Besser nicht, naja, kommt noch einer. Aber, hättest du gerne Buchultras?
Ja, wenn die dann die Bücher nehmen und die dann natürlich verteilen, natürlich im Ort, in der Stadt, großartig.
Fände ich aber total stark, wenn die Leute so ein Ultras so 10 Stück reinkämen und dann so richtig hardcore, ey Buch, ich will Buch. Und dann gehen hier durch die Regale und bezahlen aber alle noch.
Natürlich.
Ja. Und verkaufen die dann auf der Straße fürs Zehnfache.
Mindestens, ja.
So, bei der Buchpreisbindung, klappt super, glaube ich.
Auf der Straße darf man ja alles, ne?
Ja.
Das ist ja überhaupt kein Problem.
Die Bücken-Ultras.
Ja, ich meine, ich finde jetzt, die Käuzchen ist ja jetzt auch nicht gerade...
Ich super. Mit Bannern.
Sowieso.
Ja. Soll ich nochmal eine Frage von Toni Groß? Damit wir da irgendwie wieder rauskommen. Okay, jetzt haben wir eine Frage hier. Tobi. Wie aktiv bereitest du dich auf die Zeit nach der Karriere vor? Lässt du das entspannt auf dich zukommen oder hast du eine ähnlich gute Vororientierung wie auf dem Platz?
Wie auf dem Platz.
Wie auf dem Platz, das habe ich erwartet. Über all dem stehen natürlich die drei Kinder und meine Frau Jessie und auch die haben ja definitiv mehr Zeit und Aufmerksamkeit verdient.
Absolut.
Ja, das hat Toni Groß gesagt. Und die Frage hat gestellt Matthias Sammer.
Ach.
Oh Gott.
Gut, damit kommen wir dann ganz geschmeidig, glaube ich, rüber zu... deinem letzten Buch?
Ja, ich habe noch was mitgebracht. Tom Saller, Julius oder die Schönheit des Spiels.
Aber das wievielte Tom Saller Buch ist er da eigentlich?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch gar keins vorgestellt. Steffi war das.
Ich habe das vorgestellt.
Genau. Aber wir sind ja beim Sport und deswegen habe ich gedacht, jetzt gucken wir doch mal nach was Literarischem, beziehungsweise was sehr schön zu lesen. Du hast damals... was vorgestellt, war das Martha tanzt?
Ja.
Ja, ne? Also, für alle, die noch nicht Tom Saller kennen, der hat einen fulminanten Roman geschrieben über das Bauhaus und sehr lesenswert. Und das ist auch wirklich wunderschön geworden. Ja, es geht um ja, Julius von Berg, das ist eine Anlehnung. Er hat sich einen Tennisspieler herausgesucht, Gottfried von Kramm, der, ich glaube, 1909 geboren worden ist und wirklich eine, ja, man hat ihn den Tennisbaron genannt, das wirklich so eine Tennis-Ikone war in Deutschland. Und Julius steht quasi stellvertretend für diese Person. Also er hat den Namen ein bisschen abgeändert, aber ansonsten hat er sich quasi an den historischen Daten hat er sich quasi dran gehangelt. Und dieser Julius, der wächst adelig auf, sehr behütet und zieht in jungen Jahren nach Berlin. Und er hat eine große Leidenschaft, das ist Tennis. Und er ist super. Also er ist einer der Besten der Welt. Und er spielt. Und wir haben das Jahr 1920, 1925 und so weiter. Und je älter er wird, umso mehr merkt er natürlich auch, dass der aufstrebende Nationalsozialismus, dass sie natürlich versuchen, ihn natürlich damit, einzuverleiben. Also er soll in die NSDAP eintreten, was er nicht macht und so weiter. Er widersetzt sich natürlich und er hat sportlich weiterhin wirklich viel Erfolg. Und das gipfelt dann nachher, dass er 1932 im Finale von Wimbledon steht und die NSDAP ganz erpicht ist, dass er natürlich das neue Deutschland repräsentieren soll. Und im Finale trifft er im Endeffekt eine schwere Entscheidung oder eine folgenschwere Entscheidung. Er verliert dieses Spiel, dieses Endspiel, wobei jetzt nicht ganz klar ist, war es absichtlich oder nicht, aber wollte sich einfach nicht einspannen lassen. Und danach ging es halt quasi auf so eine, mit mehreren Tennisspielern haben die sowas wie so eine Welttour gemacht, also in verschiedenen Ländern in Amerika, nach Asien. Und als er wiederkommt nach Deutschland, wird er verhaftet, weil er von jemandem denunziert wird, dass er homosexuell wäre. Und das ist halt auch alles so ein bisschen schwammig. Man weiß nicht so richtig, ist er wirklich homosexuell oder ist das ein Vorwand gewesen? Und er kommt dafür ins Gefängnis und kommt nach ein paar Monaten kommt er raus, weil seine Mutter sich da sehr stark für ihn einsetzt. Und das nächste Wimbledon Spiel steht an, aber weil er vorbestraft ist, darf er halt nicht mehr antreten. So sind die Regularien dann damals gewesen. Und das ist so die Geschichte, die erzählt wird. Es geht noch weiter. Also auch nach dem Krieg gibt es noch eine Geschichte, die noch weitergeht, die ich jetzt gerade nicht verraten möchte. Aber es ist halt einfach wirklich ein super schön geschrieben. Also der Tom Saller, der kann einfach unglaublich gut erzählen und das ist einfach ein wunderschönes Buch für alle, die wirklich schön lesbare Romane haben wollen. Und dass das noch so eine Anlehnung an diesem Gottfried von Kramm ist, an dieser historischen Figur, die es halt auch wirklich gab, ist wirklich gut geworden.
Also den gab es da, also war tatsächlich den ein Tennisspieler.
Ja, und auch die Fakten, die ich gerade erzählt habe, sind auch genauso gewesen. War wirklich Weltspitze. Der stand dreimal in den 30er Jahren im Endspiel von Wimbledon, hat das dreimal verloren und zählt aber trotzdem zu den Besten der Welt. Und er hat das letzte Endspiel, was er verloren hat, nach dem Weltkrieg gab es ein Rematch, dann hat er diesen Bezwinger, den hat er, zweimal mit 6-0 dann irgendwie besiegt. Und dann stellte man sich danach die Frage, war das damals Absicht oder nicht? Man weiß es leider nicht. Ne? Aber nichtsdestotrotz wirklich gut.
Da muss ich ja jetzt sofort an unseren Golfplatz in Konstanz denken. Das fand ich sehr lustig. Wir haben ja, wie du ja weißt, haben wir den 111 Ort in Konstanz geschrieben. Und da gab es tatsächlich in Konstanz, das Kind weiß kaum noch einer, es gab mal einen Golfplatz in Konstanz. Und den haben auch die Nazis gebaut, weil die da große Golfturniere veranstalten wollten, um so ein bisschen den Sport dann wieder für sich zu vereinnahmen. Und was ich da jetzt tatsächlich beim Schreiben sehr lustig fand, war, dass der Gewinner bekam, und das ist tatsächlich so, der Preis war ein Führerteller. Das Ding hieß wirklich Führerteller. Also das fand ich schon sehr hart, aber das hat nie funktioniert und der ist wohl tatsächlich einmal gewonnen worden von einem Holländer. Die haben ein Turnier da veranstaltet und danach ist das Ding komplett dicht gemacht worden.
Das ist ein bisschen ein heißes Thema zwischen Mats und mir, weil Mats wollte unbedingt diesen einen Ort reinhaben und hat dann da reingeschrieben, Führerteller, das ist dann wohl in diesem Fall Eisbein mit Sauerkraut. Und man musste aber alles, was auf der Mainau passiert, muss man von der Mainau abnehmen lassen. Also das ist diese Insel vorgelagert quasi im Bodensee. Mhm. Und ich glaube, die waren nicht so wahnsinnig amused, dass wir da quasi offengelegt haben, dass der Parkplatz vor der Mainau der frühere Golfplatz ist und dass der eigentlich nur von Ariern bespielt werden durfte und so weiter. Und dass du, was hast du denn, Hole-in-One? Nee, einparken ist dann...
Park-in-One, Car-in-One.
Car-in-One, ja, auf jeden Fall. Wir haben es drin gelassen. gelassen. Ich glaube, deswegen wird es auf der Mainau auch nicht so vertrieben, was jetzt marketingtechnisch eigentlich so, nennen wir es mal suboptimal
ist. Ich raus. Das Verkacken habe ich wirklich
nicht. Ja, ja.
Obwohl ich finde, eigentlich sollte man das offenlegen und dann sagen, das ist ja auch schon wieder diskriminieren.
Ich habe es ja gemacht.
Ja, wir haben es gemacht.
Ich habe es ja gemacht.
Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass die deswegen das
Buch... Keine Lesungen auf der Mainau für uns.
Aber man muss sofort dran denken. Also diese Vereinnahmung des Sports durch den Nationalismus ist ja wirklich häufiger.
Auf alle Fälle, ja.
Wusstest du eigentlich, dass 1926 es eine Skihalle gab in Berlin? Fällt mir auch gerade dabei ein. Ich weiß nicht warum, muss ich gerade dran denken. Es gab den Schneepalast. Das war tatsächlich 1926 eine Skihalle am Kudamm. Mit richtig Schnee und da sind die hingegangen zum Skifahren.
Ich bin sprachlos. Ja. Also,
soll ich eine Frage stellen?
Das ist ein großartiges Wissen, das du hier wieder und verkündest. Ja, aber auf alle Fälle.
In der Kabine hast du nach dem Finale lange alleine mit Angela Merkel gesprochen. Worüber?
Ja, ich hab sie gefragt, wie es mit meinem Karriereende ist, was ich am besten machen soll. Dann hat sie mir natürlich einen guten Rat gegeben. Ne?
Und der war?
Ja, das kann ich nicht verraten nicht an dieser Stelle. Ne?
Hat aber nicht hat funktioniert, oder?
Nein, das hat nicht funktioniert. Deswegen sitze ich ja hier noch. Also,
deswegen sitzt du hier noch. Hast du noch Fragen?
Nee.
Okay. Dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt noch ein... Brauchen wir noch einen Laola oder einen Schlussapplaus oder so einen Jubel oder was sollen wir machen?
Also ich nehme Laola. Wäre doch angesagt.
Laola oder... Und auf jeden Fall brauchen wir gleich dann einen tosenden Applaus. Das war Schuss vorm Buch, unsere, ich glaube, 99. Folge.
Ja.
Das ist jetzt schon... Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns.
Fanpost an.
Schuss vorm Buch.